Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich mit euch heute gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken darf. Ihr könnt ahnen, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist immer wieder aufregend, hier vorne zu stehen. Und dennoch, ihr habt gelesen, dass das Thema heute sein soll, die Erweckung in Samaria. Aber ich habe mich entschieden, dass ich das Thema etwas umformuliere und etwas anderes Thema mache, weil Erweckung in Samaria, das waren die ersten Verse aus der Apostelgeschichte 8, und zwar ab dem Vers 5. Und ich habe aber ab dem Vers 14, und da geht es um etwas anderes. Und zwar, es geht darum, dass Menschen, die Gott hingegebenes Leben führen, wie Gott durch diese Menschen in der Gemeinde in Samaria wirkt. Und das ist etwas, worüber wir heute uns gemeinsam Gedanken machen wollen. Wir wollen sehen, wie Gott durch Menschen, die ihr Leben hingegeben haben, in der Gemeinde in Samaria wirkt und auch weiterhin wirkt. Und wer die Heilige Schrift dabei hat, und dazu ermutige ich euch alle, ach stimmt, da gab es nochmal die Hausaufgabe, die werde ich sicherlich nachher kontrollieren, aber nicht jetzt. Ich komme leider jetzt nicht ganz dazu, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es ein bisschen schneller, dann kontrolliere ich nachher. Aber ich möchte euch noch alle dazu ermutigen, die Heilige Schrift mitzunehmen und in der Heiligen Schrift zu lesen, denn das, was ich sage, das ist das, was ich darüber denke. Aber was die Heilige Schrift sagt, das ist das Wort Gottes. Und da spricht Gott zu uns. Und deswegen lade ich euch einfach ein, die Heilige Schrift aufzumachen und in der Heiligen Schrift zu lesen. Und ich möchte in der Apostelgeschichte 8 ab dem Vers 14 bis Vers 25 lesen, den Text lesen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch nicht auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihnen, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob er dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bittere Galle steckst und Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern in Samaria. Bis hierher. Ich möchte noch einmal kurz stille werden. Himmlischer Papa, du bist wunderbarster Gott. Du bist heiliger, gerechter, allmächtiger Gott. Ich bitte dich für diese Stunde, dass du Gnade schenkst, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass du in unserem Herzen eine Frucht entstehen lässt, dass wir von dir lernen, aus deinem Wort lernen. Bitte dich, dass du alles Störende wegnimmst und ich danke dir vom ganzen Herzen her. Amen. Okay, wir schauen uns vorher nochmal die Situation, in der wir uns befinden. Und zwar, es ist so, dass der Herr Jesus, als er, ich meine, das war Kapitel 1, doch als der Herr Jesus zum Vater in die Ewigkeit aufgefahren ist, dass er zu den Jüngern gesagt hat, bleibt in Jerusalem und ihr werdet die Kraft von oben empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in der ganzen Welt. Und die Jünger, also die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind, sind in Jerusalem geblieben. Und da kam der Heilige Geist zu Pfingsten auf sie. Und sie haben praktisch diese Kraft empfangen und haben dort eine Gemeinde gegründet oder die Gemeinde gegründet in Jerusalem. Und wir haben gehört, letzte Woche, Uwe sprach davon, dass man geht von den Schätzungen, dass es knapp 20.000 Menschen zum Glauben gekommen sind, alleine in Jerusalem. Nun, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist auch, ich sag mal, auch für Hannover wäre das eine recht beträchtliche Gruppe. 20.000 Leute sind zum Glauben gekommen, und zwar, die sind auch wirklich, haben sie, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, so sehen wir, dass diese Menschen sich täglich in den Häusern trafen. Sie tauschten sich aus, und diese Menschen, das waren gläubige Juden, das heißt, die haben schon die Grundlagen des Glaubens, also der Bibel, eigentlich gelehrt bekommen. Und jetzt wurden sie praktisch durch ihren Glauben, durch ihre Buße, durch ihre Taufe, wurden sie praktisch in den Leib Christi aufgenommen. Sie gehörten zu der Gemeinde. Und sie lebten in einer Gemeinschaft. Sie wurden mehrmals, wurde ihnen befohlen, dass sie unterbinden sollen, von Jesus Christus zu predigen in Jerusalem. Und das haben sie nicht gelassen, sondern sie haben wirklich um die Kraft und Weisheit gebeten, dass der Herr ihnen diese Kraft und Weisheit gibt. Und jetzt gab es diese Situation mit Stephanus, der gekreuzigt worden ist. Gesteinigt worden ist, genau, danke schön. Ja. Und die Menschen, und es fing eine Verfolgung an. Und diese Verfolgung war so groß, dass es steht geschrieben, dass die ganzen Menschen, die ganze Gemeinde, bis auf die Apostel, haben Jerusalem verlassen. Und sie sind alle überall hingegangen, überall, in die nächsten Dörfer, in die nächsten Orte und so weiter. Und als sie dann gegangen sind, haben sie praktisch das, was sie, und das finde ich auch ganz, ganz stark, auch davon können wir selbst auch ein Stückchen lernen. Ich bin davon überzeugt, dass in der Gemeinde in Jerusalem eine wunderbare Kultur bestand, dass sie sich praktisch täglich in den Häusern trafen und sich über das Wort Gottes, über den Herrn Jesus ausgetauscht haben. Die hatten diese Gemeinschaft miteinander gehabt. Und die haben die ganze Zeit über das, was geschehen war, was der Herr Jesus für sie getan hat, haben sich einfach ausgetauscht und miteinander gesprochen. Und als diese Verfolgung anfing, sind diese Leute weitergegangen. Und das, was sie in Jerusalem getan haben, haben sie praktisch auch weitergemacht. Sie sind in die nächsten Städte gegangen, sie sind in die nächsten Dörfer gegangen, sie sind weitergegangen. Und überall, wo sie hingegangen sind, haben sie das gemacht, was sie auch zu Hause gemacht haben in Jerusalem. Sie haben von Herrn Jesus erzählt. Und das führte dazu, das, was wir sehen, dass zum Beispiel ein Philippus, als er in eine Stadt in Samaria reingekommen ist und dass er dort von dem Herrn Jesus gesprochen hat, die Menschen das mit Freuden aufgenommen haben. Die Menschen sind erfüllt worden und haben mit Freude das Wort Gottes angenommen. Sie haben Buße getan und sie ließen sich taufen. Und als diese Nachricht rübergekommen ist zu den Aposteln in Jerusalem, haben sich die Apostel entschieden, dass sie Petrus und Johannes losschicken nach Samaria. Und da sind wir, befinden wir uns jetzt hier an dieser Stelle. Sie haben die Jünger in Jerusalem, die Leute, die Gemeinde, die in Jerusalem übrig geblieben ist, die haben sich dafür entschieden, dass sie Petrus und Johannes nach Samaria in diese Stadt schicken, damit sie rübergehen und in Samaria ankommen und die Gläubigen unterstützen oder Philippus unterstützen. Und jetzt sehen wir, als Petrus und Johannes in diese Stadt, also hier wird die Stadt jetzt nicht genannt, aber als sie in diese Stadt in Samaria reingekommen sind, als sie zu Philippus gekommen sind und als sie die gläubigen Menschen gesehen haben, haben sie eine Sache erkannt. Sie haben erkannt, dass diese Menschen nicht den Heiligen Geist haben. Also, dass der Heilige Geist auf sie noch nicht gefallen ist. Diese Menschen, die dort waren, ich weiß nicht, wie sie das erkannt haben, ich weiß es nicht. Diese Menschen sind gläubig geworden. Das geschah auf die gleiche Weise wie auch alle anderen Menschen auch in Jerusalem. Aber es ist der Heilige Geist auf diese Menschen noch nicht ausgegossen worden. Diese Menschen haben Christus als ihren Herrn und Heiland erkannt. Sie haben ihre Bußen bekannt, sie haben Buße getan über ihr Leben, sie haben Herrn Jesus als ihren Retter angenommen, sie ließen sich taufen auf den Namen Jesu Christi, nur sie haben den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, oder vielleicht habt ihr euch die Frage auch gestellt, als ihr diesen Kapitel gelesen habt, warum ist das so gewesen? Und ich gehe davon aus, also es geht hier darum, dass praktisch Gott auf seine souveräne Art und Weise arbeitet. Und hier geht es ja um eine Gemeinde in Samaria. Und dazu muss man Folgendes wissen. Samariter, also das Volk dieser Samariter, war ein Mischvolk. Also wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr gerne zu Hause in der nächsten Hausaufgabe im 2. Könige, Kapitel 18, da geht es darum, wie als die Assyrer nach Israel kamen, das waren die 10 Stämme Israels, die im Norden von Israel gelebt haben, als die Assyrer dahin gekommen sind, haben sie praktisch die Israeliten, die dort gelebt haben, haben sie umgesiedelt nach Assyrien. Und weil diese Gebiete, da sind noch einige Israeliten leben geblieben, aber weil das Gebiet leer war, haben sie praktisch andere Völker dahin deportiert. Und das geschah, es waren gewisse Probleme zu dieser Zeit, da kamen Löwen mit einmal und überfielen die Menschen. Und da hat man sich entschieden, dass man so ein paar Geistliche dahinstellt und denen ein bisschen so von der Bibel gibt und dass die praktisch dort ein bisschen was unterrichten. Und es geschah, dass die Leute, die da praktisch in Samaria gelebt haben, das sind ja die Samariter, die haben einen Auszug aus der Heiligen Schrift praktisch für sich genommen. Die glauben fest an die 5 Bücher Mose. Alles andere lehnen sie ab. Das war praktisch der Stand. Und was wir lesen können, dass die Samariter, die haben auch zum Beispiel die lehnten Juden als solches eigentlich ab. Die hatten eigentlich traditionell lehnten sie Juden ab, weil es gibt zum Beispiel auch im Johannesevangelium in Kapitel 4 lesen wir, dass zum Beispiel der Herr Jesus, als er gefragt wird von der Frau am Brunnen, als er gefragt wird, ihr sagt, dass wir anbeten sollen in Jerusalem, aber unsere Väter beteten woanders an. Da gibt es auch zum Beispiel einen Streit über das Thema, wo beten wir an. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass Gott auf eine bestimmte Weise den Menschen in Samaria zeigen wollte, dass sie abhängig sind von Gott. Hier geht es nicht darum, also hier bestand die Gefahr, wenn diese Menschen auf die gleiche Weise gleich den Glauben kriegen würden, würden sie einfach für sich selbst sagen, wozu brauche ich die anderen, wozu brauche ich die Gemeinde? Nein, ich habe selbst alles bekommen, was ich brauche. Ich brauche nichts. Und deswegen war es notwendig für diese Menschen, dass die Apostel aus Jerusalem kommen, dass die Juden aus Jerusalem kommen und für sie beten, ihre Hände auf diese Menschen auflegen. Und dann, es war für sie notwendig zu erkennen, dass das Heil von den Juden kommt. Das ist die wichtige Situation, die an der Stelle für die Samariter notwendig war, damit sie den Heiligen Geist bekommen können, wenn die Apostel für sie gebetet haben. Das waren nicht unbedingt das waren jetzt durch die Hände der Apostel, aber waren das die Apostel, die den Heiligen Geist ausgegossen haben? Nein, das war Gott im Himmel. Und was für diese Menschen an dieser Stelle wichtig war, und das ist etwas, was ich uns allen auch mitgeben möchte, ist, es ist wichtig, dass wir uns unter das Wort Gottes unterordnen. Gott hat seine Ordnung. Gott gibt diese Ordnung. Und für uns ist es absolut wichtig und notwendig. Es ist egal, was ich darüber denke. Aber es ist wichtig, dass wir uns unter das Wort Gottes und unter die Ordnung Gottes unterordnen. Das ist absolut notwendig. Und als die Samariter sich unter die Ordnung Gottes untergeordnet haben, kamen die Jünger, kamen die Apostel, haben ihre Hände auf sie gelegt, haben sie vor Gott im Gebet gebracht, haben für diese Menschen gebetet und dann fiel der Heilige Geist. Was bedeutet eigentlich diese Hände auflegen? Das Hände auflegen, das bedeutet sich eins machen. Das bedeutet, wir gehören zusammen. Wir beten für euch, wir legen unsere Hände auf euch auf. Und das ist notwendig gewesen. Und auf der anderen Seite war das für die Apostel auch extrem notwendig zu erkennen, dass es egal, um welches Volk es geht, jeder Mensch auf der ganzen Welt, der dem Herrn gehört, der gläubig ist, der den Christus als seinen Retter und Herr angenommen hat, jeder Mensch unabhängig, der den Christus als seinen Retter und Herr bekennt, wird gerettet werden. Und sie haben gesehen, als sie die Hände aufgelegt haben, haben sie gesehen, dass das genau das geschah, vermutlich wie in Jerusalem. Es steht jetzt hier nicht explizit geschrieben, wie das zum Ausdruck kam, aber es steht geschrieben, es fiel der Heilige Geist auf die Menschen in Samaria. Letztes Mal hat Uwe noch mal über eine Sache gesprochen. Er sprach über, wie hat er das genannt, über so Nachfolgekurse. Hat euch gefragt, wer hat so Nachfolgekurse gemacht? Könnt ihr euch noch erinnern? Jüngerschaft, Entschuldigung, ja, Nachfolgejüngerschaft, genau, Jüngerschaft. Wisst ihr, was ich total interessant finde in dieser Stelle? Es ist nämlich so, dass nicht die junge Gläubige nach Jerusalem gehen zu dem alten Meister, sondern es sind die alten Hasen oder die praktisch die Apostel, sie verlassen Jerusalem und gehen zu den jungen Gläubigen nach Samaria. Sie verlassen und sie kommen zu diesen Gläubigen nach Samaria. Und da habe ich mich gefragt, warum? Und wisst ihr, woran ich mich erinnert habe? Als der Herr Jesus seine Jünger gelehrt hat, da gab es so eine Stelle, wo er sagt, wisst ihr, es gibt Gewalttätige in der Welt. Sie ordnen durch Gewalt sich den Menschen unter. Und die Menschen dienen ihnen, Mächtige und Gewaltige. Aber unter euch soll es so nicht sein, sondern wer unter euch der größte Diener sein möchte, der erniedrige sich selbst, der diene euch, der sei der größte Diener. Und das sehen wir hier am Beispiel auch. Die Apostel, die waren sich nicht so fein. Sie haben auf sich diese Mühe genommen, sie sind dahin gegangen zu der Gemeinde. Und sie haben praktisch für diese junge Gemeinde, für sie gebetet, sie haben sie gelehrt, sie haben sie unterrichtet und sie sind dieser Gemeinde beigestanden. Und daraus entnehmen wir für uns auch eine wichtige Lektion, dass wenn wir in der Verantwortung stehen, müssen wir auch diese Verantwortung übernehmen für die Jungen, für neue Gläubigen. Denn alles, was neu entsteht, alles, was ins Leben reinkommt, braucht Pflege, braucht Fürsorge und wir, die wir in einer Verantwortung stehen, haben diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Trinke ich noch. Und dann möchte ich euch noch mal was anderes fragen. Jetzt haben wir gesehen, okay, hier war das jetzt, in Jerusalem war das so, da haben die Leute gefragt, was sollen wir denn tun? Und dann hat Petrus gesagt, okay, tut Buße und lasst euch taufen. Und dann haben sie Buße getan, haben sich taufen lassen und dann wurden sie voll des Geistes. Hier ist es anders. Hier mussten die Apostel für sie nochmal beten. Und dann gibt es nochmal eine andere Geschichte, ja, im Haus Cornelius, ja, wie das da geschieht. Aber wie ist das heute? Das ist etwas, was ich nochmal fragen möchte. Wie ist es heute mit dem Heiligen Geist? Ich frage, da bin ich da jetzt mal ein bisschen frei. Und ich lade euch ein, in die Heilige Schrift aufzuschlagen. Und zwar Epheser Kapitel 1, Verse 13 bis 14. Da steht Folgendes. In ihm Seid auch, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, denn der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also was lesen wir? Wir lesen, nachdem wir das Wort gehört haben. Also es muss das Wort gepredigt werden. Wir müssen die Möglichkeit haben, das Wort zu hören. Und das ist auch ein Aufruf für uns, hinzugehen und zu predigen, zu verkündigen. Aber nachdem wir das Wort gehört haben, als wir das gehört haben, als Gott zu uns, zu unserem Herzen sprach, dann steht es, als ihr gläubig wurden, dann passiert der nächste Punkt. Wir müssen dann an dieser Stelle Buße tun, unsere Sünde bekennen, uns vor dem Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten, denn er ist derjenige, der stellvertretend für uns auf dem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das ist wichtig und unerlässlich, damit wir gerettet werden. Es geht nicht darum, nimm Jesus an und alles wird gut. Es geht darum, dass wir unsere Schuld und Sünde bekennen. Wir müssen bekennen, dass wir schuldig und sündig sind, dass wir von alleine nicht schaffen, in den Himmel zu kommen. Wir erlangen nicht die Gnade Gottes. Deswegen ist der Herr Jesus gestorben auf dem Kreuz von Golgatha. Deswegen hat er dort gelitten, damit er stellvertretend für dich und mich diese Schuld und Sünde bezahlt. Und wenn ich meine Schuld und Sünde bekenne, wenn ich ihn als meinen Retter annehme, dann versiegelt er uns mit seinem Heiligen Geist. Und es steht geschrieben, als ihr gläubig wurdet, habt ihr dieses Unterpfand oder praktisch eine Anzahlung bekommen, dass ihr versiegelt seid. Wir haben, als wir gläubig geworden sind, haben wir diese Anzahlung bekommen, diesen Unterpfand bekommen. Wir haben diesen Heiligen Geist bekommen. Und warum sage ich das jetzt? Weil es manchmal, es gibt gelegentlich Leute, die meinen, man muss nochmal die Taufe mit dem Heiligen Geist nochmal durchführen. Was sie damit meinen, ist, dass man nochmal irgendwie zusätzlich so Gaben braucht, so wie zum Beispiel Zungenrede, ja, was man dann wirklich braucht. Aber davon ist hier nicht die Rede. Die Heilige Schrift spricht davon, Sünde bekennen, Schuld bekennen, den Herrn als Retter annehmen. Und er, das ist der Schritt, den er tut, er versiegelt dich mit seinem Heiligen Geist. Das ist etwas, was er gibt. Dieses in Sprachen sprechen, das muss man vielleicht auch einmal noch mal ganz kurz erwähnen. Dieses in Sprachen sprechen, das war wichtig. Das ist wichtig, und zwar für das Volk Israel, für die Juden. Warum? Weil Gott der Juden spricht normalerweise zu den Juden in der Sprache der Juden. Wenn aber andere Völker, andere Menschen in andere Sprachen über die großen Taten Gottes sprechen, und nicht in Hebräisch, ja, dann ist das so, dass praktisch das für die Juden ein Zeugnis ist. Das ist eigentlich eine Gerichtsbotschaft, die dann ausgesandt wird. Das ist eigentlich ein Zeugnis und soll die Juden dazu eigentlich animieren, dass sie Eifersucht bekommen, dass sie einfach eifersüchtig werden und fragen, warum sprechen die anderen Menschen über meinen Gott in anderen Sprachen, wenn ich doch in dieser Sprache mit meinem Gott, der für mich da ist, warum? Ja? Und das soll die Menschen dazu animieren und dazu bewegen, dass sie praktisch nachdenken und zu ihrem Gott zurückkommen. Also sehen wir, dass wir praktisch Menschen wie Philippus gehen in die ganze Welt, Petrus und Johannes kommen nach Samaria und durch Menschen, die Gott hingegeben leben, geschehen Wunder und Zeichen und Menschen kommen zum Glauben. Aber wir sehen gleichzeitig, dass überall, wo Licht Gottes hineinscheint, wo Licht Gottes wirklich zum Scheinen kommt, wo es wirklich deutlich und sichtbar ist, das Licht, Johannes spricht davon, das Licht kam in die Welt. Überall, wo dieses Licht hineinscheint, wird auch Sünde und Schmutz und Dreck wird sichtbar. Und das ist jetzt, Joel sprach ja heute schon davon, ne, dass praktisch, dass wir sollen auch überlegen in jetzigen Zeiten, wie es uns geht und wie wir damit umgehen. Und wisst ihr, das Interessante daran ist, ich kann auch nur von mir sprechen, ich weiß natürlich nicht, vielleicht ist das bei euch nicht so, aber bei mir ist das so, dass wenn Gott in mich hineinschaut oder hineinleuchtet, werden Dinge deutlich, werden Dinge sichtbar, die nicht in Ordnung sind. Und dann ist es so, dass ich praktisch meine Schuld und meine Sünde zu dem Herrn bringen kann. Weil das ist also, das Problem ist nicht, dass ich jetzt das irgendwie verstecken muss oder sowas, sondern das Problem ist, wenn das sichtbar und deutlich wird, dann ist das meine Aufgabe, das vor dem Herrn zu bringen und zu bereinigen. Dann ist es an der Stelle dran, den Herrn um Vergebung zu bitten und dass er mir meine Schuld und meine Sünde reinigt. Aber es ist nicht immer so, denn auch da steht in Johannesevangelium, Kapitel 1, das Licht kam in die Welt, aber die Welt wollte dieses Licht nicht. Und dann lesen wir zum Beispiel, das ist das auch, was jetzt die Hausaufgabe betrifft. Jetzt frage ich euch, jetzt kommen wir zu der Hausaufgabe, zu der eigentlichen Hausaufgabe. Jetzt geht es um Simon. Simon war ein Zauberer, ein Mann, der in Samaria, in dieser Stadt, sehr, sehr große Macht hatte. So große Macht, dass man davon sprach, dieser ist die große Kraft Gottes. Das hat man über diesen Simon gesagt, dass er die Kraft Gottes sei. Und jetzt steht es weiter über diesen Simon, dass er gläubig wurde und sogar sich taufen ließ. Also ist das kein Problem, oder? Und dann lesen wir weiter, dass praktisch er ist gläubig geworden, er hat sich taufen lassen, er hing praktisch die ganze Zeit an Philippus, weil er gesehen hat, dass da Werke und Wunder geschahen. Und jetzt ist die Frage, ist dieser Mensch gläubig, ja oder nein? Steht geschrieben, er ist gläubig. Und wie passt das zusammen? Ist dieser Mensch denn wirklich gläubig oder nicht? Oder was passiert jetzt? Was ist die Sache? Was meint ihr dazu? Gläubig, aber nicht errettet. Das ist eine interessante Sicht. Genau. So, was wisst ihr, dass es zum Beispiel einen Begriff gibt, Simonie? Kennt ihr den Begriff? Hat schon jemand was gehört? Ja. Also und zwar, das bedeutet, dass jemand zum Beispiel aus geistlichen Dingen einen Vorteil sucht. Und dieser Begriff, der stammt eben aus diesem Simon, aus dieser Stelle. Aber als ich darüber nachgedacht habe, sind mir drei Stellen einfach ins Bewusstsein reingekommen. Ich würde zwei Stellen euch nennen, kurz beleuchten und ihr könnt gerne zu Hause in der Hausarbeit euch gerne mal mit der Heiligen Schrift beschäftigen. Das wäre zum einen die Stelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 2. Da geht es darum am Ende, da geht es um Hochzeit zu Kana, wo der Herr Jesus seine Wunder getan hat. Und da geht es darum, am Ende des Kapitels steht in den Versen 23 bis 25, da steht, viele glaubten an den Herrn Jesus, aber er vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was in diesen Menschen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er wusste, Menschen glaubten ihm, aber er vertraute sich ihnen nicht an. Warum? Weil er wusste, was in diesen Menschen ist. Und dann gibt es eine zweite Stelle, die könnt ihr auch gerne euch anschauen. Ein Jakobusbrief, Kapitel 2, auch Kapitel 2. Da geht es eigentlich um Werke und Glauben. Und an dieser Stelle, Kapitel 2, da schreibt zum Beispiel Jakobus, auch die Dämonen glauben und zittern. Da geht es wirklich so, auch die Dämonen wissen, dass der Herr Jesus Herr ist. Sie glauben das, sie wissen das, sie sind von der Sache überzeugt. Aber sie tun trotzdem nicht das, was Gott ihnen sagt, sondern sie zittern, weil sie das nicht tun, was der Herr Jesus ihnen sagt. Und die eigentliche Stelle, die ich mit euch durchlesen möchte, die steht in Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Mal ganz kurz. Genau, da gibt es ab dem Vers, also Matthäus Evangelium Kapitel 7, ab Vers 15. Da geht es um falsche Propheten. Der Herr Jesus sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr erkennen, sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Und dann geht es ab Vers 21 weiter, und das ist wirklich das, was recht erschreckend ist. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich zu ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ist interessant. Der Herr Jesus spricht hier über falsche Propheten. Er sagt, es werden Menschen kommen und es wird Menschen geben, die werden im Namen Jesu Christi Dämonen austreiben, werden Wundertaten vollbringen. Aber diese Menschen, die kennt der Herr Jesus nicht. Ist das nicht ein bisschen verwirrend? Eigentlich schon. Ne? Und wie kann man sich dann sicher sein, dass der Herr Jesus ja mein Retter ist? Wie kann ich dann sicher sein, dass der Herr Jesus mich kennt? Und wisst ihr, was die Antwort auf diese Frage ist? Wie gesagt, das ist ja total interessant, dass diese Menschen, also es geht in erster Linie nicht darum, was ich tue, sondern es geht darum, was das Motiv in meinem Herzen ist, wie mein Herz ist. Es geht nicht, nochmal, es geht nicht darum, was ich tue. Das ist das Tun, ist die Auswirkung von dem, was in meinem Herzen geschehen ist. Wenn ich im Herzen den Herrn Jesus nicht als meinen Herrn angenommen habe, kann ich mich verbrennen lassen. Es bringt nichts. Aber wenn das Motiv in meinem Herzen, wenn ich den Herrn Jesus als meinen Herrn und Heiland angenommen habe, wenn ich meine Schuld, meine Sünde, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich ihm das gebracht habe und wenn ich ihm wirklich als meinen Herrn und Heiland, der mein Leben führt und leitet, wenn ich ihn als meinen Herrn angenommen habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich sein Kind bin. Und wisst ihr was? Gott bezeugt uns durch seinen Heiligen Geist. Er spricht zu uns. Durch seinen Heiligen Geist gibt er uns ein Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas, was Gott gibt. Und Gott gibt dir diese Sicherheit. Nur nochmal, es geht nicht darum, was ich tue. Deswegen spricht der Herr Jesus, an ihren Früchten werdet ihr erkennen. Und was sind die Früchte, die der Simon hier gebracht hatte? Als er gesehen hat, dass da Wunder geschah, als die Apostel ihre Hände aufgelegt haben, als sie gebetet haben, als der Heilige Geist auf die Samariter fiel, hat er sofort Geld irgendwo gepackt und kam mit Geld rüber und sagte, so, ich gebe euch Geld hier, komm, ich möchte diese Gabe unbedingt haben, gib mir diese Gabe bitte. Warum? Was ist das eigentliche Motiv von Simon? Ist das, möchte er, dass Menschen zum Glauben kommen und Menschen gerettet werden? Eher nicht. Er möchte wahrscheinlich Macht, vielleicht hat er eine Geldquelle gesehen, dass er damit noch mehr Geld machen kann. Vielleicht möchte er seine Macht ausüben, weil er hat diese Macht gehabt in dieser Stadt. Und das war für ihn so, wisst ihr, und das ist auch für uns ganz, ganz wichtig, ja. Das ist nicht nochmal einmal, ach, komm noch dazu, sondern es geht wirklich darum, dass ich mein Leben auch wirklich dem Herrn Jesus als Retter hingebe. Darum geht es. Weil nicht jeder, der den Namen des Herrn anruft, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Es ist ganz wichtig, meine Lieben. Und was ich total interessant finde, Petrus erkennt das sofort. Und das ist auch eine sehr schöne Gabe und das ist das, wovon ich spreche. Auf der einen Seite wenn Menschen ihr Leben Gott hingegeben haben, wenn Menschen mit Gott gehen und ihr Leben Gott hingegeben haben, führt Gott durch diese Menschen andere Menschen zum Glauben, andere Menschen werden errettet. Und auf der anderen Seite, das ist auch das, was Joel in der Einleitung gesagt hat, werden Dinge einfach sichtbar und deutlich. Und zum Beispiel wird auch hier sichtbar und deutlich die wahren Motive von Simon. Ja, Petrus sagt zu ihm, Entschuldigung, muss mal ganz kurz zurückblättern, Petrus sagt zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Also er nimmt jetzt hier wirklich kein Blatt vom Mund. Dein Geld, das, was du uns jetzt hier anbietest. Sie hätte natürlich auch sagen können, wie man das heutzutage auch noch präzisieren mag, ja, du kannst noch die Hälfte davon geben, wir müssen mit dir nochmal über deine Motivation sprechen. Und so, ja, aber ansonsten ist das alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Weil das Motiv ist falsch. Und da sagt Petrus jetzt hier an der Stelle, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Und dann gibt es noch einen nächsten Satz, den finde ich noch krasser. Entschuldigung. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Du hast weder Anteil noch Erbe. Und das Letzte, was an diesem Wort oder in dieser Sache, und da steht Logos. Und wenn ich Johannes-Evangelium lese, Kapitel 1, Vers 1, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort, was da steht als Wort, ist Logos. Das heißt, Petrus sagt jetzt hier zu dem Simon, du hast keinen Anteil an Logos. Also an Christus. Du hast gar keinen Anteil daran. Und dann sagt er zu ihm aber im nächsten Schritt nochmal, aber tue Buße. Und das ist das Wichtigste und das Entscheidende. Dass wenn wir erkennen, dass etwas falsch ist im Herzen, müssen wir das nicht, Traurigkeit ist in dem Moment dann auch sehr gut, aber dann müssen wir einfach auch umkehren, müssen Buße tun. Weil er sagt zu ihm, tue Buße. Und wisst ihr was? Wenn der Simon jetzt genauso gesagt hätte wie der Zöllner, sei mir Sünder gnädig. Meint ihr, der Herr würde ihm nicht vergeben? Ich bin ziemlich überzeugt davon. Weil diese vier Worte, da muss nicht viel, oh ja, das und dieses. Nein, diese vier Worte reichen, damit er gerettet wird, damit ihm wieder vergeben wird. Sei mir Sünder gnädig. Der Schächer am Kreuz, der hat nicht viel Möglichkeit gehabt. Der hat gesagt, gedenke an mich, wenn du heute in deine Ewigkeit kommst. Und der Herr hat zu ihm gesagt, ja, du bist heute bei mir in der Ewigkeit. Und wisst ihr, und das ist das, was entscheidend und tröstend ist. Aber was hat Simon gesagt? Simon sagte, oh, nee, oh, betet ihr bitte für mich, ja, und so weiter. Er hatte überhaupt nicht verstanden. Er hatte Angst gehabt, verstehe ich. Aber er hat überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Er hatte überhaupt nicht begriffen, dass es hier darum geht, dass er seine Schuld und Sünde bekennen muss. Vor Gott, vor dem ewigen Schöpfer. Und ich möchte, wisst ihr, die Heilige Schrift sagt, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal mit einem Zeugnis abschließen. Ich fand es sehr interessant. Das habe ich damals in der Helsdorfer Straße von einem Bruder mitgekriegt, der jetzt in Bethanien, in einer anderen, in russischsprachigen Gemeinde unterwegs ist. Und er hat damals ein sehr recht interessantes Zeugnis gegeben über eine Gemeinde in der Sowjetunion. Und zwar, das war eine Gemeinde, keine Ahnung, ich weiß nicht den Ort, wo das war, aber es war eine Gemeinde, die Gott hingegeben gelebt hat. Also die wirklich hingegeben und Gott schenkte Wachstum in dieser Gemeinde. Da geschahen auch Sachen, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber das fiel dann den Obrigkeiten auf und die haben dann über die Stadtsicherheit Leute reingeschickt, reingeschleust, weil sie wollten das unterbinden, also sie wollten das infiltrieren, wie auch immer. Und das Interessante, was dieser Bruder gesagt hatte als Zeugnis, er sagte, sie haben einen reingeschickt, kam mit einmal so ein Mensch rein ins Gottesdienst, ja, und nach einer gewissen Zeit ist dieser Mensch krank geworden. Er war wirklich so krank, dass er nicht mehr seinen Dienst ausführen konnte, er kam nicht in diesen Gottesdienst. Und dann hat die Staatssicherheit den Nächsten geschickt. Und er kam dann der Nächste rein und dann nach 2, 3 Gottesdiensten ist der Nächste zum Glauben gekommen. Der ist dann wirklich bekehrt und ist dann praktisch aus seinen Diensten ausgetreten. Dann haben sie den Dritten geschickt. Der ist dann auch zum Glauben gekommen. Dann haben sie noch einen geschickt und der ist dann krank geworden. Also der, keine Ahnung, irgendwann mal haben sie gesagt, so, das reicht. So viele Diener haben wir hier nicht, ne? Dass die dann praktisch alle. Aber was ich damit sagen möchte, ist, das war wirklich ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis von dem, wie Gott auch bei uns im Alltag, wisst ihr, wir lesen häufig in der Heiligen Schrift und denken, oh, das war damals und so, das, so. Aber wie, das sind so Beispiele, die wir sehen können, die heute hier in unserem Leben geschehen. Und das ist ganz wichtig für uns. Und damit komme ich zum Schluss und ich möchte wirklich mit dem Wunsch abschließen, lass uns darauf achten, wie wir wandeln. Lass uns darauf achten und schauen, welche Motive in unserem Herzen sind, dass wir wirklich, David sagt, Herr, prüfe mein Herz. Lass uns prüfen, unser Herz. Welche Motive, was sind die Beweggründe von uns? Und wenn wir merken, dass das nicht in Ordnung ist, was mir regelmäßig widerfährt, ja leider, ja, dann haben wir die Möglichkeit, zu unserem Herrn zu kommen und ihm um Vergebung unserer Schuld und Sünde zu bitten. Und er ist derjenige, der treu und gerecht ist. Lasst uns schauen, wie wir wandeln vor dem Herrn. Amen.